unabhängige Verlage sind ja ganz wichtig dafür, zur sogenannten Bibliodiversität beizutragen. Also dass wir eben eine Vielfalt an Buchformen und an Gattungen haben und nicht alles, was Buch ist, immer schon als sozusagen Produkt gedacht wird, was kommerziell in erster Linie erfolgreich sein muss.
Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Bayerns Beste 2025 im Gespräch mit unabhängigen Verlegerinnen und Verlegern. 10 Neuerscheinungen aus 10 unabhängigen Verlagen sind auf der Empfehlungsliste Bayerns Beste Independent Bücher 2025 versammelt. Damit würdigt das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst das Engagement der Verlage. Zudem macht die Liste Bücher sichtbar, die der Rede und des Lesens unbedingt wert sind und des Hörens. Die Podcast-Reihe wird zur Bühne für herausragende Bücher und für die Menschen, ohne die es diese Bücher nicht gäbe. Mein Name ist Christine Knödler, ich bin Kulturjournalistin und habe mit den Verlegerinnen und Verlegern gesprochen. Auf der Empfehlungsliste Bayerns Beste Independent Bücher 2025 steht der Lyrikband Ich lösche die Kirschen aus meinen Genen von Sophia Klink. Das Buch ist 2025 im Hochrot Verlag erschienen und ich freue mich sehr, den Verleger begrüßen zu können. Herzlich willkommen, lieber Tristan Marquardt.
Ja, hallo.
Allein der Titel zeigt, da sind ganz schön viele Begriffe und Assoziationen in den Raum gestellt. Die Kirschen lassen vielleicht an Sommer denken, an üppige Ernte, ans pralle Leben und an Poesie. Es ist aber auch vom Löschen die Rede und die Gene wiederum verweisen in die Naturwissenschaft. Was hat es denn mit dem Titel auf sich?
Ja, die Autorin, deren Debütband mit Gedichten und Kurzerzählungen, der ist... Sie hat eine Doppelkompetenz. Sie ist eine ganz tolle Autorin, Dichterin, auch Prosa-Autorin. Und sie ist promovierte Biologin. Und in ihren Texten kombiniert sie diese beiden Fähigkeiten aufs Wundervollste. Und das ist ein Gedichtband, der das Verhältnis von Mensch, Natur, Tiere, aber auch Naturwissenschaft, Genversuche bearbeitet, auslotet, poetische Perspektiven darauf wirft. Und das spiegelt sich auch im Titel.
Vom Thematischen kann ich es mir vorstellen. Es führt eben ins Nature Writing. Das ist ja bei dieser Doppelbegabung quasi unumgänglich. Aber was ist die neue poetische Perspektive?
Ja, ich glaube, und wir im Verlag, glaube ich, insgesamt sehr stark als Poesie, nicht nur als etwas Schönes und Unterhaltsames, sondern auch als Poesie, als Erkenntnismedium. Also als etwas, das wir brauchen, um unsere Umwelt und uns selbst und unsere Gesellschaft, in der wir leben, besser verstehen zu können. Die Poesie kann mit ihren ganz eigenen Mitteln Dinge in die Sprache bringen und ins Nachdenken und ins Nachfühlen, die mit Alltagssprache so nicht formulierbar wären. Und im Falle von Sophia Klink geht es ganz oft im Verhältnis von Tier und Mensch, aber auch in der Frage, wie bestimmte wissenschaftliche Vorgehensweisen vielleicht aus Forschungsperspektive ihre Berechtigung haben, aber weitere Dinge mit sich bringen. Wie fühlen sich eigentlich Angestellte, die Tierversuche machen und Ähnliches? Das sind Themen, die da verhandelt werden und wo die Poesie eine ganz eigene Erkenntniskraft entwickelt in der Sprache und aber auch im Nachdenken über diese Themen.
Ist es denn auch so eine Art poetische Bestandsaufnahme? Wird da gewarnt? Haben Sie das so gelesen? Und ganz wichtig finde ich, gibt es Hoffnung?
Man muss dazu sagen, man muss selbst nicht promoviert haben in Biologie, um dieses Buch zu lesen. Es ist erstens die Möglichkeit, das zu lesen und zu genießen, auch ohne dass man sämtliche Anspielungen im Detail aufschlüsseln kann. Aber das Buch hat, das kann man sozusagen zur Entwarnung auch dazu sagen, ein ausführliches Glossar hinten dran, in dem viele Begriffe, tolle Begriffe, spannende, auch sprachliche Ausdrücke erklärt werden. Ich glaube, dass der Begriff Warnung zu stark wäre. Das ist kein Gedichtband mit einem erhobenen Zeigefinger, der sozusagen moralisch darüber unterrichten wollte, was gut und was böse ist, sondern er gibt vor allem Einblicke. Und er lädt dazu ein, sich mit ein paar Dingen vielleicht nochmal genauer auseinanderzusetzen, mit denen man sich nicht so genau auseinandersetzt und vor allem neue Perspektiven darauf zu werfen. Und das hat eine kritische Seite, das hat aber auch eine lustvolle Seite und es hat eine Seite, die auch in der Frage, wie das Verhältnis Mensch-Tier sozusagen nicht nur als einseitiges Ausnutzungsverhältnis zu denken ist, sondern wie man vielleicht auch gegenseitig voneinander lernen kann, glaube ich, bietet dieser Band doch einiges.
Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Der erste Text in der Sammlung trägt den Titel »Ich versuche mir nicht die Finger zu verbrennen«. Und darin fällt eben dieser Satz, ich lösche die Kirschen aus meinen Genen. Das hat auch ganz viel mit Erinnerung zu tun, aber schon auch mit einem, so habe ich es zumindest gelesen, Vorbereiten auf Welt. Wie fühlen Sie, Herr Marquardt, denn diesen Satz?
Ich habe die Assoziation von Weitergabe, von also transgenerationalem Weitergeben von Wissen und der Frage quasi, kann ich darauf Einfluss nehmen und kann ich nicht darauf Einfluss nehmen? Es hat natürlich auch was schön Absurdes, Kirschen aus den Genen löschen zu wollen. Es ist ja nicht das Einzige, was in diesem Text aus den Genen gelöscht wird. Auch Brot wird an einer Stelle aus den Genen gelöscht. Und ich finde das einen extrem berührenden Text, weil man ihn auf dieser Ebene Tierversuch lesen kann, weil er aber im Großen und Ganzen auch eine Metapher wird für insgesamt die Frage, auch auf den Menschen bezogen, wie Wissen weitergegeben wird, was sich in die Gene einschreibt. Und er hat für mich auch eine Form von Selbstermächtigung, zu sagen, vielleicht sind nicht nur Dinge eingeschrieben in die Gene, die dann immer weitergegeben werden, sondern vielleicht kann ich auch selbst etwas in dem Fall löschen.
Ich lösche die Kirschen aus meinen Genen ist ein besonderes Buch aus einem besonderen Verlag, nämlich dem Hochrot Verlag. Der wurde 2017 gegründet und einen Verlag zu gründen, einen unabhängigen, ist ja immer ein Risiko. Wer aber einen Lyrikverlag ins Leben ruft, der legt noch eine Schippe obendrauf. Warum gibt es den Hochrot Verlag trotzdem? Und das seit nunmehr 8 Jahren.
Das Ganze ist aus einem Gespräch hervorgegangen, in dem ich zu meinem Kollegen Tim Holland, mit dem ich den Verlag gegründet habe, mittlerweile sind wir zu dritt oder sehr früh schon waren wir zu dritt, Hannes Munzinger ist der Dritte im Bunde. In diesem Gespräch habe ich zu meinem Kollegen Tim Holland gesagt, auf gar keinen Fall sollten wir einen Verlag gründen. Der Hintergrund dieses Satzes war, dass ich als jemand, der selbst auch Gedichte schreibt und der Gedichte veranstaltet und der Textwerkstätten veranstaltet in München, sagte, es bräuchte eigentlich einen weiteren Independent-Verlag, der ein bisschen sich darum kümmert, dass mehr Lyrik-Debüts und neue lyrische Stimmen aus dem Süden des deutschsprachigen Raumes erscheinen können. Es war zu dem Zeitpunkt damals so, dass es starke und präsente Independent-Lyrik-Verlage weitesten Sinn im Norden gab. Und die Autorinnen und Autoren aus dem Süden schrieben immer an diese Verlage. Und da aber Independent-Verlage natürlich auch irgendwie Netzwerke sind, war ich eben der Meinung, dass man sowas gründen müsste und sagte dann im Nachgang, auf gar keinen Fall werden wir das aber selbst tun. Und dann hatte Tim Holland aber eine schlagende Idee, die, glaube ich, auch der Grund dafür ist, dass es unseren Verlag bis heute gibt und dass wir ihn sehr gerne machen und dass ich keine Sekunde bereut habe, dass wir ihn gegründet haben. Wir haben uns nämlich an ein bestehendes Netzwerk angeschlossen. Der Hochrot Verlag hat unterschiedliche Standorte und mehrere dieser Standorte bestanden auch schon 2017. All diese Standorte sind sozusagen ein Netzwerk, in dem die ganze Herstellung, die Bücher sind alle handgemacht, auf die gleiche Weise läuft und die Bücher haben auch einen Wiedererkennungswert. Man erkennt die Bücher aller Standorte sozusagen an einem einheitlichen äußeren Design. Aber inhaltlich und auch organisatorisch und auch rechtlich sind alle Standorte eigenständig. Und so konnten wir aber an ein bestehendes Netzwerk anknüpfen, wo von der Frage, wie die Bücher gemacht werden und wie man sie vertreibt und wie man einen Messestand macht und alles, was daran hängt, sozusagen schon bestehende Strukturen da waren, an die wir angeschlossen haben. Und wo wir dann jetzt in den vergangenen Jahren wiederum, wenn neue Standorte dazu kamen, das dann auch weitergeben konnten. Und davon lebt der Verlag sehr, dass er einerseits ein ganz spezifisches Programm hat und wir eben jetzt in der Vergangenheit viele neue Stimmen aus dem Süden des deutschsprachigen Raums zeigen konnten. Und auf der anderen Seite sind wir eben Teil eines größeren Ganzen.
Die Empfehlungsliste Bayerns beste Independent-Bücher. Sie waren dabei, als die gegründet wurde. Was war die Idee?
Ja, also zum einen war das einfach ganz wundervoll vom Ministerium, dass die zu einem Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, wir können ja die Verlagsförderung, die wir haben, vielleicht ein bisschen neu gestalten, ein bisschen größer auch gestalten, dass sie zu einem runden Tisch eingeladen haben. und wir eben als Verlage quasi aktiv mitdenken konnten, wie man sozusagen eine Förderung macht, die für das sorgt, was man nämlich will. Also ich meine, unabhängige Verlage sind ja ganz wichtig, dafür zur sogenannten Bibliodiversität beizutragen. Also dass wir eben eine Vielfalt an Buchformen und an Gattungen haben und nicht alles, was Buch ist, immer schon als sozusagen Produkt gedacht wird, was kommerziell in erster Linie erfolgreich sein muss. Und dann haben wir eben bei diesen Gesprächen festgestellt, habe ich mich auch sehr persönlich sehr stark dafür gemacht, dass man die Vielfalt des Verlegens und der Bücher am sichtbarsten macht, wenn man auch eine Breite zeigen kann jedes Jahr. Und wenn man eben eine Empfehlungsliste hat, in der man sagen kann, schaut, das sind die spannendsten Bücher aus den unabhängigen Verlagen in Bayern, die dieses Jahr entstanden ist, aber es ist dann für jeden was dabei und für jede. Also wer sich für Kinderbücher interessiert, wird was finden, wer sich für Gedichte interessiert, wird was finden, für Prosa, Übersetzungen und so weiter.
Zwischen Wertschöpfung, Wagnis und vielleicht sowas wie Wahnsinn, was hat Sie dazu gebracht, einen unabhängigen Verlag zu gründen?
Die Liebe zu Gedichten und die Tatsache, dass ich selbst als Lyriker extrem profitiert habe von mutigen Verlegerinnen, die gesagt haben, der tolle Text ist mir wichtiger als die Frage, wie viel Geld er abwerfen wird. Und da habe ich selbst viel von profitiert und dann beschlossen, das auch meinerseits weiterzugeben.
Wie gut, dass es so ist. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank.
Das war Bayerns Beste 2025 im Gespräch mit unabhängigen Verlegerinnen und Verlegern. Mehr Infos zur Empfehlungsliste Bayerns Beste Independent Bücher 2025, mehr Infos zu den unabhängigen Verlagen, mehr Infos zu den ausgezeichneten Titeln und alle 10 Podcast-Episoden findet ihr auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, auf der Website des Literaturportal Bayern, auf den Verlagswebsites und auf den Websites der Künstlerinnen und Künstler. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Weiterhören und Weiterlesen.